Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Im Osten geht die Sonne auf. Ein neuer Tag bricht an. Gottes Reich bricht an. Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Das bedeutet Advent. Advent stößt das Tor auf zu einer neuen Gnadenzeit des Kirchenjahres. Advent will unsere Aufmerksamkeit schärfen für Gottes große Zukunft mit uns. Als die große Schlüsselfigur der Zukunft heißen wir Jesus Christus unter uns willkommen. Das Hosianna der Christenheit schallt heute aus allen Erdteilen unserem königlichen Retter entgegen. Er kommt auf die Art zu uns, dass er uns inne werden lässt, wie er schon da ist und an uns wirkt, durch sein Wort und Sakrament. Gelobt sei Jesus Christus, der uns täglich heimsucht. Lasst uns unser erstes Lied anstimmen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, und da wird der Jonas Degenkolb die erste Adventskerze entzünden.
Thank you. Hosianna dem Sohne Davids, Halleluja. Freue dich, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir. Herr, zeige mir deine Wege. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Kinder Gottes, öffnet eure Herzen. Vor dem heiligen Gott erkennen wir unsere Unwürdigkeit. Lasst uns dem Herrn unsere Verfehlungen bekennen und um Verzeihung bitten. Im Namen Jesu Christi, unseres Mittelsmannes und Versöhners, flüchten wir uns in sein grundloses Erbarmen und flehen: Gott sei mir Sünder gnädig.
Kyrie eleison. Christe eleison.
Der schrankenlos mächtige Gott hat sich über uns erbarmt, seinen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen. Er hat allen, die an den Namen Jesus glauben, Macht und Möglichkeit gegeben, Gottes Kinder zu werden, Erben des ewigen Lebens, und ihnen als Unterpfand der künftigen Vollendung den Heiligen Geist fest versprochen. Lob singt dem Herrn, Lob singt seinem Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe
Allmächtiger, ewiger Schöpfer des Universums, Du bist in deinem Sohn in unser Fleisch und Blut hineingekommen. Du hast den Anbruch deiner Herrschaft unter uns gestartet, in Jesus Christus, um uns herauszuretten aus dem Schlaf der Sünde, der in unser ewiges Verderben münden würde. Wir bitten dich, rüttle uns wach, wecke unsere Gewissen auf, dass wir aus dem Tod ins Leben finden. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium bei Matthäus im 21. Kapitel. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, den Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohne Davids, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Dies sind die Worte unseres heutigen Evangeliums. Der Herr bewege sie in unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes und er erhalte uns sein Wort in Ewigkeit.
Lasst uns auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Direkte Frage an unsere jungen Damen und Herren in den ersten Reihen. Seid ihr schon ganz bei euch heute früh? Seid ihr schon zu euch gekommen oder dämmert ihr noch zwischen Schlafen und Erwachen? Der Herr freut sich über ausgeschlafene Christen. Christus freut sich über hellwache Gemeinden. Paulus schreibt im Predigttext heute: Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum helllichten Tag passt. Seid ihr ausgeschlafene Christen? Natürlich nicht. Denkt da mancher Präparant, ich bin ja geweckt worden, damit ich es noch rechtzeitig in die Kirche schaffe. Hätte ich bis mittags gepennt, wäre ich vielleicht ausgeschlafen. Das ist aber nicht mal die halbe Wahrheit. Über die Hälfte der Deutschen schafft es auch am Wochenende nicht, sich richtig auszuschlafen, selbst wenn der Gottesdienst verpennt wird. So jedenfalls Forschungsinstitute. Jeder dritte Erwachsene schläft pro Nacht zu wenig und noch nicht mal die nötigen 7 Stunden werden geschlafen. Lasst euch nachdenklich machen von Ergebnissen der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Schläfrigkeit stellt heute eine häufigere Verkehrsursache, Unfallursache im Straßenverkehr dar, als das Fahren unter Einfluss von Alkohol. Im Schnitt kommt es alljährlich zu über 1.900 Unfällen mit Personenschaden, die durch Übermüdung verursacht werden. Die Kosten des Produktionsausfalls durch Fehltage wegen Schlafstörungen beliefen sich in den letzten Jahren durchschnittlich auf 60 Milliarden Euro. Eine altbekannte Ursache für viele Arbeitnehmer ist für viele Arbeitnehmer die jahrelange Schichtarbeit. Wechselnde Schlafenszeiten fördern stark chronische Schlafstörungen. Neuerdings verstärkt sich die volksweite Übermüdung durch die Digitalisierung. Denn wer sich zu lange dem Monitorlicht aussetzt an PC, Tablet oder Smartphone, der vermindert die Ausschüttung des Hormons Melatonin in seinen Körper. Der Körper wird getäuscht darüber, dass es längst Nacht wäre und Zeit zum Schlafen. Besonders bei Jugendlichen beklagen medizinische Forscher einen Schlafentzug mittels Handy. Studien zeigen, dass fast die Hälfte der 11- bis 18-Jährigen ihr Smartphone auch noch im Bett checken. Davon ein Viertel mehr als 10-mal pro Nacht. Ja, statistisch erwiesen, ein Viertel der 11- bis 18-Jährigen checkt das Smartphone oder das Handy 10-mal pro Nacht. Wachen hat seine Zeit, schlafen hat seine Zeit. Das liegt in der Natur der Dinge, weil Gott es so in die Ordnung der Schöpfung hineingelegt hat. Und deshalb hält die Bibel jedenfalls überhaupt nichts von selbstverschuldetem, unnötigen Schlafentzug. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn, so sagt der Psalm, seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Der Herr freut sich über ausgeschlafene Christen, er freut sich über hellwache Gemeinden, denn wo die Bibel uns aus dem Schlaf reißen und wachrütteln will, aufwecken, aus dem Bett quasi hochscheuchen, da zielt sie nicht auf unseren Leib, sondern auf unseren Geist, auf unser Gewissen. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und Christus wird dein Licht sein. Leben ist das, was im Bewusstsein zu sich kommt. Erst wenn wir uns aus dem Halbschlaf zum Aufwachen durchgekämpft haben, sind wir ganz bei uns. Vorher waren wir im Halbbewussten befangen und von uns selbst entfremdet. So ist es auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Jedes Kind muss sich im Lauf der Zeit erst seiner selbst bewusst werden, um geistig wach zu sich zu kommen. Leben ist das, was im Bewusstsein zu sich kommt. Wach auf, du Schläfer! Und in diesem Sinne ist es zu verstehen, was ich euch im Predigttext jetzt aus dem Römerbrief lese, Kapitel 13, 8 bis 14. Der heilige Paulus schreibt: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Dazu drei Gedanken. Eine ausgeschlafene Gemeinde zeigt als lästiger Wecker, welche Stunde geschlagen hat. Zum Zweiten, ausgeschlafene Christen spielen Liebe nicht gegen Gottes Gebote aus. Und zum Dritten, ausgeschlafenen Christen ist das offene Gesicht der Ehrbarkeit lieber als die schön hergeschminkte Imagemaske. Als christliche Gemeinde haben wir ein anderes Geschichtsbild als Leute, die Jesus nicht kennen. Gläubige Christen besitzen ein tiefblickenderes Gesamtbild der Geschichtsepochen als Leute, die die Bibel geringschätzen. Die große Zeitenwende haben wir hinter uns, die mit Christi Geburt eingesetzt hat. Eine neue Zeitrechnung hat in Bethlehem begonnen, als Gottes Sohn auf Heu und Stroh lag. In ihm ist menschheitsgeschichtlich ein neuer Tag angebrochen. Die ganze Zeit vor Christus war wie eine Nacht im Vergleich zum universalen Tag des Heils seit Christi Geburt. Eine lang vorbereitende Epoche des Alten Bundes ist jetzt für die ganze Welt vergangen, weil Christus in Fleisch und Blut erschienen ist mit Haut und Haar. Er hat längst seine Gemeinde gegründet und lässt das Evangelium durch sie allen Völkern verkünden. Damit kann jeder Mensch einen Weg aus dem Elend ins Heil, aus dem Tod ins Leben finden. Die Finsternisse des Aberglaubens in unseren Herzen und die Umnachtung im Hinblick auf Gott ist dem Licht der Gnade gewichen, seit wir zum Glauben gefunden haben, seit der Heilige Geist begonnen hat, uns nacheinander ein Licht nach dem anderen aufzustecken. Jetzt wird's Tag, weil sich erfüllt, was der Prophet weiß sagte. Euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Eine ausgeschlafene Gemeinde des Herrn ist wie ein lästiger Wecker, der zeigt, was die Stunde geschlagen hat. Stellt euch vor, Freunde sind meinetwegen in den Alpen unterwegs im Schneetreiben. Sie verirren sich und aus Erschöpfung beginnt der eine in Schlaf zu fallen, in Tiefschlaf. Ja, dann ist es Liebe, ihn wach zu rütteln, damit er am Leben bleibt. Im Tiefschlaf erfriert er sich zu Tode. Dass unser schläfriger Freund womöglich um sich schlägt, damit er in Ruhe gelassen wird, erschöpft, wie er ist. Dass er uns hart verletzt, das müssen wir in Kauf nehmen, wenn wir ihn lieben. Auch eine wache Kirche wird den Menschen nicht einfach in seinen selbst geschaffenen Weltbildern zur Ruhe kommen lassen. Sie wird ihm abgleiten ins Banale, ins Spießige und in falsche Sicherheitsverheißungen einen Widerspruch entgegenstellen. Den Menschen wachrütteln, der sich gerne von einer neuen Weltideologie berieseln lässt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Tun wir alles von uns weg, was zu den Taten der Dunkelheit gehört, und ergreifen die Waffen des Lichts. Paulus ruft hier wie ein Wachsoldat von der hohen Warte göttlicher Offenbarung, der im Morgengrauen eine römische Kompanie Schnarchzapfen aufweckt. Seit ihrer Gründung war die Gemeinde in Rom ihrem glückseligen Ziel schon etliche Jahre näher gekommen, damals im Frühjahr 56, als Paulus ihr diesen Brief schrieb, aus dem unser Predigtext ist. Und ein jeder Christ kommt dem Ziel jeden Tag näher. Ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Im Vergleich zu damals, als wir Christus unser Leben übergaben, bleibt uns weniger Zeit denn je, mit frischer Lust und Treue den Willen Gottes zu tun und für den Siegerkranz zu kämpfen. Olympialäufer strengen sich beim Wettkampf auf der Rennbahn umso eifriger an, das Ziel zu erreichen, je näher sie es vor sich sehen. Mit diesem Beweggrund unterstreicht Paulus seine Mahnung zur wechselseitigen Liebe. Unter denen, die zu Recht Gottes Kinder heißen, kann nicht Gehässigkeit das herrschende Klima sein. Zwischen denen, die je verschieden Glieder an dem einen Leib Christi sind, können nicht ungeniert dauernd die Fetzen fliegen. Wer von euch will das bezweifeln? Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, unterstreicht die Bibel. Doch was für das Geschichtsbild gilt, das trifft genauso auch auf den Begriff Liebe zu. Ihr als gläubige Christen habt einen anderen Begriff von Liebe als Leute, die die Bibel geringschätzen. Hüten wir uns davor, Liebe, wie sie uns Gottes Wort zu verstehen gibt, gleichzusetzen oder zu verwechseln mit dem, was man landläufig darunter versteht. Aus Sicht der Bibel sind die Liebe und das Böse so unvereinbar wie Feuer und Wasser. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Gottes Gebote legen klar, was Gutes tun und Böses tun bedeutet. weil die 10 Gebote klarlegen, was Gutes und Böses tun inhaltlich ist. Deshalb ist Lieben und Gutes tun eins und untrennbar von Gottes Geboten. Oder verraten Sie mir doch mal Folgendes: Dem anderen liebevoll Böses anzutun, wie soll das gehen? Oder spielen wir es an den 10 Geboten durch? Kann es verlogene Liebe geben? Was stellen Sie sich vor? Dass der andere Sie liebevoll betrügen kann, Sie liebevoll verraten kann, Ihnen liebevoll die Treue brechen kann? Glauben Sie im Ernst, dass Sie die andere Person unter Umständen liebevoll im Stich lassen können, liebevoll um die Wahrheit betrügen können, ihr liebevoll das Eigentum streitig machen können, sie liebevoll um ihr gutes Recht bringen können? Im Fall des Schwangerschaftsabbruchs herrscht ja sogar die erstaunliche Überzeugung, man könne liebevoll das Recht auf Leben entziehen, töten aus lauter Menschenliebe und Humanität. Liebe Gemeinde, das ist eine wichtige Frage. Kann denn Liebe Sünde sein? Die Frage ist falsch gestellt. Denn wenn es Sünde ist, kann es nicht Liebe sein. Kann denn Liebe böse sein? Wenn es böse ist, kann es nicht liebevoll sein. Wen echt Vaterlandsliebe erfüllt, der will unbedingt alles Übel abwenden von dem Volk, das zu regieren ihm anvertraut ist. Wen Vaterliebe erfüllt, wen echt Mutterliebe erfüllt, wer davon voll ist, der will unbedingt alles Übel abwenden von seinen Kindern. Liebe ist das Gegenteil des Bösen und des Todes, und daher ist Lieben ohne ein Ablehnen alles Bösen nicht zu leben. Wer liebt, liebe Gemeinde, muss bereit sein, das Böse zu hassen. Wer liebt, muss bereit sein, das Böse zu hassen. Liebe und Gehorsam gegen Gott gehören zusammen. Denn Gottes Gebote sind nichts anderes als Ausführungsbestimmungen der Liebe. Und die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Und deswegen ist die Feindseligkeit oder die Geringschätzung gegenüber Gottes Geboten zugleich auch Feindschaft gegen die Liebe. Denn wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten, spricht der Herr, Matthäus 24, Vers 12. Gerade in unseren Zeiten kann man das doch mit Händen greifen. Vor dem Hintergrund eines Kulturkreises, der sich zutiefst selbst in Frage stellt, der sich zutiefst verneint mit seiner christlichen Identität, das sagt Christus, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Ich meine, es gibt keinen Bibeltext, der das Kernproblem unserer heutigen Weltzeit und des gegenwärtigen Humanismus kürzer und präziser einfängt als Matthäus 24, 12. Wer das Gesetz Gottes verwirft, verwirft auch die Liebe. Nur eine Rückkehr zu den Ordnungen Gottes kann die Liebe zurückbringen in unsere Familien, in unsere Gemeinden, in die Arbeitsbeziehungen, in Staat und Gesellschaft. Gesetzlosigkeit wird dagegen immer zu einem unterkühlten Klima der Lieblosigkeit führen. Eine breite Strömung im Protestantismus hat seit der 68er Kulturwende eine Situationsethik propagiert. Ich kann Ihnen das hier alles nur andeuten. Aber da hat es geheißen, die Liebe kann man von den Geboten lösen. Und auf Kosten der Gebote kann man selber definieren, was Liebe sei. Der Flurschaden dieses Denkens ist schon heute verheerend. Ich frage Sie, wie bitte soll denn ein Fußballspiel aussehen oder irgendein Spiel eines Mannschaftssports, dessen einzige Spielregel Fairness lautet. Ja, wir stellen uns einfach mal 22 Mann aufs Feld, jeweils 11 in einer Mannschaft. Wir haben einen Ball, 2 Tore und die einzige Regel des Spiels lautet Fairness. Wie soll denn das funktionieren? Genau so tut man, wenn man die Liebe von den Geboten Gottes trennt. Fairness im Sport ist gut, aber ohne Ausführungsbestimmungen, ohne weitere Regeln ist alles sinnlos und wirkungslos. Jeder Fußballer würde Fairness natürlich anders definieren. Zum Schluss: Ausgeschlafene Christen spielen Liebe nicht gegen Gottes Gebote aus, sondern wollen ehrbar leben wie am Tage. Ein Wissenschaftler aus Oxford hat nachgewiesen, es gibt schamorientierte Kultur und schuldorientierte Zivilisation. Also im einen, ja, geht es darum, dass Scham irgendwie so ein Grundwert ist und im anderen geht es um Schuld. In einer schamorientierten Kultur gilt nicht ein gutes Gewissen als höchstes Gut oder ein anständiger Charakter, sondern die öffentliche Wertschätzung. Es kommt nicht darauf an, ob man unschuldig ist, ob man eine integre Persönlichkeit ist oder ein raffinierter Blender. Maßgeblich ist bloß, welche Konsequenzen eine Handlung für das jeweilige öffentliche Image hat. Der Leitspruch lautet: Wer sich nicht schämt, kommt nicht zu Schanden. Wir erleben in der westlichen Welt derzeit das Ende einer Schuldkultur und einen Rückfall in eine auf reine Außenwahrnehmung fixierte Schamkultur. Das Prestige wird zum Ein und Alles, weil man das Gesicht nicht verlieren darf, unter keinen Umständen. Recht und Wahrheit bleiben auf der Strecke. Anpassung herrscht statt eigenständig gebildeter Gewissensüberzeugung. Und drum ist es sehr gut und angenehm, hier unter euch zu sein, weil anderweitig die Dämme längst gebrochen sind. Unter euch hier in eurer Gemeinde herrscht nach wie vor Zusammenhalt im Guten. Und daher bleibt es für euch relevant, wozu Paulus uns mahnt und ermutigt: Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage. Ausgeschlafenen Christen ist das offene Gesicht der Ehrbarkeit lieber als die schön hergeschminkte Imagemaske. Denn die Nacht geht zu Ende. Bald ist es Tag. Im Osten geht die Sonne auf. Gott sei Dank. Amen.
Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gotte. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihn hast du gesandt, damit erfüllt würde unter den Völkern, was deine Propheten verheißen haben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, bieten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und Lob singen ohne Ende. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Land sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gebenedeit sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Wir loben dich, Herr des Himmels und der Erde. Du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen eingeborenen Sohn in unser Fleisch gesandt. Wir danken dir für die Erlösung, die du uns bereitet hast durch das heilige, allgenugsame Opfer seines Leibes und Blutes am Stamme des Kreuzes. In seinem Namen und zu seinem Gedächtnis versammelt, bitten wir dich, Herr, sende herab auf diese Gaben und auf uns den Heiligen Geist, damit wir unter diesem Brot und Wein den Leib und das Blut deines Sohnes im rechten Glauben zu unserem Heil empfangen. Wenn wir jetzt tun, was er geboten hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes,
Gnade unser Bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen.
Kommt herzu, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Christi Leib und Blut aus Liebe zu euch, gegeben und vergossen zur Vergebung all eurer Sünde, das stärke und erhalte euch im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. So spricht der Herr, der dich erschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib für dich gegeben. Christi Leib. Nimm auch hin und trink. Christi Blut für dich vergossen. Nimm hin und trink. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Gott stärke und bewahre dich im Glauben zum ewigen Leben. Geh in seinen Frieden. Amen.
Jetzt gibt es die Verkündigung nachher. Bin ich mal gespannt, was mir die Frau Ketzler Schönes aufgeschrieben hat. Aber das, was da nicht aufgeschrieben steht, das sage ich mal zuerst. Ich sage sehr herzlichen Dank der Frau Karin Jahn und der Frau Isolde Wilhelm-Steffen, die zusammen mit einer Reihe weiterer Assistenten und Helfer sich erheblich abgemüht haben, um einen so schönen Adventskranz heute hier in die Kirche zu stellen. Auch allen anderen, die Adventskränze gebunden haben, zum Beispiel im Gemeindehaus. Vielen herzlichen Dank. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. So rüttelt uns diese alte Weissagung aus dem Prophetenbuch Sacharja wach. Im Opferkasten letzten Sonntag im Gottesdienst waren es 218 Euro, 79 Euro in der Kollekte, 6 Euro beim Kindergottesdienst, bei der Trauerfeier gestern um Frau Sigrid Langheinrich wurden 26 Euro gespendet, 40 Euro bei der Bibelstunde in Schollenreit. Für die Kirchturmsanierung einmal 50, zweimal 100 Euro, einmal 10 und einmal 50 Euro für Brot für die Welt. Und die heutige Kollekte ist für Brot für die Welt bestimmt speziell, für die Arbeit der Partnerorganisation Ripple Effect in Burundi. Da müsste man in der Sakristei noch ein wenig was erzählen davon. Im Anschluss herzliche Einladung zum Kirchencafé im Gemeindehaus und zur Krippenspielprobe in der Kirche. Um 16 Uhr heute Feilitscher Advent in der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk. Am Dienstag um 14 Uhr Gemeindenachmittag im Hermann-Betzel-Haus, um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe im CVM-Heim und um 19.30 Uhr Bibelstunde in Unterhartmannsreuth. Am Mittwoch um 17 Uhr Treffen der Präparanten zur Kirchenrallye hier in der Kirche.
17 Uhr? 16.30 Uhr haben wir gesagt. Ne? 16.30 Uhr habe ich irgendwann einen Schmarrn wieder geschrieben. Also ich bitte euch, dass wir uns 16.30 Uhr uns hier einfinden. Um 19.30 Uhr Bibelstunde im Hermann-Betzel-Haus mit Frau Isolde Wilhelm Steffen. Das stimmt nicht. Ne? Doch? Ich hab gedacht, ich bin da dran. Aber gut. Am Donnerstag, mir komme sowas in den Rhythmus und in die Alltäglichkeit hinein. Ihr werdet noch staunen. Am Donnerstag um 19 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus, Trogen um 19.30 Uhr Gebetsgemeinschaft im Hermann-Betzel-Haus, um 20 Uhr Bibelgesprächskreis für junge Leute Nummer 13 im Hermann-Betzel-Haus. Am Freitag um 15 Uhr Jungschar, Advent im Hermann-Betzel-Haus, um 19 Uhr Jugendkreis, Vorbereitung für die Weihnachtsfeier im Hermann-Betzel-Haus. Der nächste Gottesdienst ist am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr. Der Kindergottesdienst findet gleichzeitig im Gemeindehaus statt. Im Anschluss Möglichkeit zur Einzelsegnung und danach Krippenspielprobe in der Kirche. Herzliche Einladung zur Waldweihnacht am Sonntag, dem 2. Advent um 17 Uhr im und am CVJM-Heim Trogen. Herzliche Einladung zur Trogener Adventsmusik am Samstag, dem 13.12. um 17 Uhr in der Kirche. Das Pfarramt ist am Mittwoch und Donnerstag nicht besetzt. Bestattet wurde aus unserer Gemeinde Frau Sigrid Lang-Heinrich, geborene Hölzel, aus Trogen, zuletzt wohnhaft am Eschenweg 10. Sie ist verstorben im Alter von 91 Jahren. Getauft wird am kommenden Freitag Alexander Kiesling aus Feilitsch. Lasst uns beten.
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte, Grund allen Lebens, König der Welt. Licht und Finsternis sind in deiner Hand. Jetzt, da die Sonne zurückgedrängt wird vom wachsenden Dunkel winterlicher Nacht, erneuerst und bekräftigst du deine Verheißung. Du lässt aufleuchten deinen schönen Glanz in Christus, dem Retter, der erscheint, Mensch geworden und sichtbar für alle Welt. Durch die Propheten lehrst du, sein Reich des Friedens zu erhoffen. Mit der Sendung deines Geistes klärst du unseren trüben Blick, dass wir das Licht seiner Gegenwart schauen. Stärke und segne uns diese Zeit des Advent. Lass den Glanz dieses Tages leuchten über Arbeit und Mühen der Woche. Führe deinen Tag der Freude herauf, da wir dich loben können ohne Unterlass. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir eins im Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen.
So geht eurer Wege unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen.